SRF 2 Kultur.
Arbeiten zu Billigstlöhnen und erst noch auf Kosten der Gesundheit. Das ist für die jungen Näherinnen in Bangladesch trauriger Alltag, die tagtäglich Kleider für den Westen nähen. Brisant und aktuell spiegelt das Made in Bangladesch. Ausbeutung durch Tanz darstellen, das tut Helena Waldmann in ihrer neuesten Produktion, die vorgestern im Burghof Lörrach zu erleben war. Die deutsche Theaterfrau hat im bengalischen Dhaka zur Situation der Textilarbeiterinnen recherchiert. Zusammen mit einem indischen Kathak-Choreografen hat Waldmann daraus einen emotionalen Abend inszeniert. Unsere Tanzkritikerin Maya Künzler hat er gefallen.
Acht Tänzerinnen und drei Tänzer in farbigen Gewändern stehen in einer Choruslinie vorne an der Rampe und stampfen mit den Füßen einen Rhythmus. Streng getaktet und gleichförmig erst, bis die erste Tänzerin synkopisch versetzt einen neuen Rhythmus reingibt, der von den anderen kopiert und weiterentwickelt wird. Hochgradig kompliziert ist das und kann einen in Trance versetzen. Später kommen noch Armbewegungen und schnelle Drehungen hinzu. Das ist Kathak, ein uralter, aus Nordindien stammender Tanz. Doch hier, auf der Bühne, werden keine Geschichten vom indischen Gott Vishnu erzählt, sondern knallharte, auch mal schockierende Fakten aus dem Alltag anonymer bengalischer Näherinnen, die unsere Kleider zu Niedrigstlöhnen und unter hohem Produktionsdruck im Akkord herstellen. Die deutsche Regisseurin Helena Waldmann ist bekannt für ihre engagierten, sozialkritischen Arbeiten. Auf ihrer Recherchereise in Bangladesch hat sie direkt vor Ort in den Kleiderfabriken von Dhaka Gespräche geführt. Daraus ist ihre neueste Arbeit Made in Bangladesch entstanden, mit der sie nun auf Tournee ist. Die Mischung von inhaltlicher Relevanz und tänzerischer Raffinesse überzeugt. Anstelle der traditionellen Tabla-Musik dröhnen elektronische Beats aus den Lautsprechern. Auf der Videoleinwand sausen Nadeln hektisch auf und nieder und begleiten auf visueller Ebene die rasend schnellen Fußbewegungen. Choreografiert wurde das vom indischen Kathak-Choreografen Vikram Ayyengar. Er hat es vermieden, dem traditionsreichen Tanz zeitgenössische Ornamente aufzusetzen. Bei ihm entwickelt der Kathak seine Kraft aus dem eigenen reichen Erfahrungs- und Erzählschatz. Dann, im zweiten Teil des Abends, eine Irritation. Regisseurin Helena Waldmann konfrontiert uns mit einer überraschenden Umkehrung. Auf der Bühne erscheinen die gleichen Tänzerinnen, jetzt aber in einem westlich-avantgardistischen Outfit. Die Sichtweise Helena Waldmanns sagt aus, nicht nur die bengalischen Näherinnen und Arbeiter schuften für einen Minimallohn, auch die Künstlerinnen und Künstler im Westen leben in unschönen Abhängigkeiten. «We are happy, we are artists», lächelt die Tänzerin ins Mikrofon, allzeit bereit, die eigene Leistung weiter zu optimieren. Selbstausbeutung könnte man das auch nennen.
I don't like speech.
Nun, der Vergleich zwischen den Näherinnen und dem westlichen Kunstbetrieb, vor allem der Tanzszene, hat etwas für sich, ist provokativ, vielleicht aber doch etwas gar auf die Spitze getrieben. Ausbeutung mag hier wie dort Fakt sein, doch sind unsere Lebensbedingungen im Westen immer noch um einiges privilegierter. Helena Waldmann schrammt im zweiten Teil ihres neuen Stücks haarscharf am Plakativen vorbei, erreicht die Zielgerade aber unbeschadet. Wir alle sind ausnahmslos «Made in Bangladesch», durch die Globalisierung miteinander vernäht und im Getriebe kapitalistischer Wertvermehrung und Effizienz so verschieden voneinander nicht. Da hat sie schon recht.
Wenn die deutsche Regisseurin Helena Waldmann etwas anpackt, kann man sicher sein, dass die Umsetzung des Stoffs Brisanz hat. Ihr Ansatz ist ein sozialkritischer, ihre Inszenierungen ausgeklügelte Kunstformate. In ihrer aktuellen Arbeit, Made in Bangladesch, wirft sie einen Blick in die sogenannten Sweatshops im bengalischen Dhaka, da, wo ein großer Teil unserer Kleider billig und schnell genäht wird. Heute Abend zeigt sie ihre Arbeit im Kurtheater Baden. Maja Künzler hat sich mit ihr unterhalten.
Sie sind eine Regisseurin an der Schnittstelle zwischen Theater, Tanz und soziologischer Feldforschung. Und jetzt haben Sie da ein ganz besonderes Thema wieder ausgewählt. Wie sind Sie dazu gekommen?
Ich bin privat gereist, war in Dakar und bin gefahren von Dakar nach Sylhet zu den Teeplantagen und habe Gebäude gesehen, die mich etwas verwundert haben. Und ich habe die Leute im Bus gefragt, was ist das? Und haben sie gesagt, Nähfabriken. Und dann dachte ich, wenn das von außen schon so aussieht, dann möchte ich gerne wissen, was da drinnen passiert. Und damit ist das Projekt sozusagen, das waren die Kinderschuhe von diesem Made in Bangladesh-Projekt.
Was haben Sie da herausgefunden?
Dass wir natürlich wie immer aufpassen müssen mit den vielen Vorurteilen, die wir hier haben. Dass es schwarze Farben gibt und weiß, dass es dazwischen ganz viele Grautöne gibt. Und diese Grautöne habe ich mir da angehört und angesehen. Ich habe mit sehr vielen Experten gesprochen, mit den Nähern selber, mit Fabrikbesitzern, mit Aktivisten für die Rechte der Arbeiter, mit Mitarbeitern von H&M dort vor Ort. Also die ganze Runde durchgemacht und habe da eben viele verschiedene Seiten beleuchtet bekommen, die mir ganz wichtig waren, um überhaupt ein Stück darüber machen zu können, weil es ist doch eine sehr vielschichtige Angelegenheit. Viele Leute hier sagen, ja, dann boykottieren wir eben diese Produkte. Und ich habe in Bangladesch erfahren, dass mir alle Näher gesagt haben, bitte tut das nicht, bitte boykottiert es nicht, wir brauchen diese Arbeit, wir wollen diese Arbeit auch unbedingt machen, wir werden nur viel zu schlecht bezahlt und wir müssen zu lange arbeiten, aber die Arbeit als solche wollen wir unbedingt behalten.
Sie haben mit Kathak-Tänzerinnen gearbeitet und es ist ja so, dass diese Tänzerinnen selbst auch recherchiert haben, die waren auch in der Fabrik. Was ist da für eine Verbindung zwischen diesen Näherinnen und den Tänzerinnen?
Erstmal war da sehr wenig Verbindung, so dass ich eben auf die Idee gekommen bin, über die Aktivistin, die mit uns zusammengearbeitet hat, sie zu bitten, aus verschiedenen Fabriken 12 Arbeiter zu uns in die Proben zu schicken. Und dann hat jeder Tänzer sozusagen ein Näherpaten bekommen. Und die haben sich dann 1 bis 2 Stunden zusammen in die Ecke gesetzt und eben erzählt, wie so ein Näherarbeitstag aussieht und auch wie so ein Näherleben aussieht. Und haben das teilweise miteinander verglichen und haben Informationen abgesteckt. Diese Informationen sind im O-Ton in die Inszenierung eingeflossen, also bestimmte Sätze, die wir rauskristallisiert haben. Ich habe festgestellt, dass dieser Katak dadurch, dass es ein sehr stark stampfender Tanz ist, der sehr stark mit Druck auf den Boden arbeitet, sozusagen sehr physisch das ausdrucken kann, was ich in den Fabriken gesehen habe, wie stark der Druck sozusagen auf all diesen Menschen, die in diesen Fabriken arbeiten, also ob das die Näherinnen sind, aber teilweise auch die Fabrikbesitzer, dass man das sehr, sehr schön physisch umsetzen kann. Und der Tanz selber ist ein sehr vertikaler Tanz, so ein bisschen wie die Nadeln auch so vertikal sind und von oben in den Stoff hinein stechen. Und so sind die Tänzer auf der Bühne eigentlich auch wie Nadeln, die den Boden bearbeiten, wie als würden sie sozusagen den Stoff zusammennähen.
Kulturnachrichten.
Es ist die Woche der großen Personalentscheide in der europäischen Presselandschaft. Nach der Neuen Zürcher und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung kommt es nun auch beim Londoner Guardian zu einem Wechsel an der Spitze.
Der Herausgeber und Chefredaktor Alan Rusbridger wird seine Position im Sommer des nächsten Jahres abgeben. Das teilte die Zeitung gestern mit. 20 Jahre lang hat der 60-jährige Alan Rusbridger den Guardian geleitet und im Gegensatz zu seinen NZZ- und FAZ-Kollegen sehr erfolgreich in das digitale Zeitalter geführt. Nun wird er Vorsitzender einer Guardian-nahen Stiftung. Rusbridger hatte vor knapp 2 Wochen gemeinsam mit Edward Snowden den alternativen Nobelpreis erhalten. Mit diesem Preis wurde der Guardian für seine Berichterstattung zum NSA-Skandal geehrt. Die Volksoper Wien trauert um den Sänger Alexander Trauner. Der Bassbariton ist in der Nacht auf Montag im Alter von 47 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit in Zürich verstorben. Sie seien zutiefst erschüttert und trauerten um einen besonders liebenswürdigen Kollegen und Freund, schreibt die Wiener Volksoper. Trauner begann seine Karriere unter anderem am Opernhaus Zürich und war Mitinitiator des Verdi Open Airs im St. Gallischen Wiel. Im Internetzeitalter geht alles rasend schnell. Nicht mehr Twitter ist das virtuelle Lieblingskind, neu ist es Instagram. Innerhalb von 9 Monaten hat die Fotoplattform nach eigenen Angaben 100 Millionen neue Nutzer gewonnen und damit Twitter überholt. Auf dem Kurznachrichtendienst hatten im Herbst nach Unternehmensangaben 284 Millionen Nutzer ihre Mitteilungen ausgetauscht. Bei Instagram sind es neu 300 Millionen.
Cornelius Gurlitz' Sammlung, sie beschäftigt uns ein weiteres Mal. Einen Teil seiner Bilder verwahrte Cornelius Gurlitt in einem alten, halb verfallenen Haus in Salzburg. Der sogenannte Salzburger Fund stellt den weit wertvolleren Teil der Sammlung dar. Darin finden sich zum Beispiel die Ölgemälde Waterloo Bridge im Nebel von Claude Monet oder Montagne Sainte-Victoire von Paul Cézanne. Die Bilder sollen ins Kunstmuseum Bern kommen. Ob das eine gute Entscheidung ist, darüber gehen die Meinungen in Österreich auseinander. Unsere Kollegin vom ORF berichtet, Stefanie Panzenböck.
Noch sind die Bilder aus dem Salzburger Haus von Cornelius Gurlitt in Österreich. Das bestätigt der österreichische Anwalt Bernhard Heinz, der das Kunstmuseum in Bern in der Causa Gurlitt berät.
Die Bilder befinden sich derzeit noch bei der Spedition in Wien, die den Transport vorbereitet und derzeit die Bilder verpackt.
Welche Spedition sich darum kümmert, will Heinz nicht sagen. Bis Ende Jahr sollen die Werke in München ankommen. Dort wird eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die als Taskforce bezeichnet wird, versuchen, die Provenienz der Bilder zu erforschen, um festzustellen, ob es sich um Kunstwerke handelt, die die Nationalsozialisten den rechtmäßigen Besitzern geraubt hatten. In den letzten Monaten wurden die Bilder aus Salzburg restauriert, denn sie waren wie das Haus, in dem Gurlitt sie verwahrt hatte, in einem sehr schlechten Zustand. Dass die Werke nun außer Landes gebracht werden dürfen, ist einer Entscheidung des Bundesdenkmalamtes in Wien geschuldet, das in diesen Fällen das letzte Wort hat. Dort wird die Ausfuhr von Werken genehmigt oder auch nicht. Vom Gesetz her hat das Amt nämlich die Möglichkeit, die Ausfuhr zu unterbinden. Barbara Neubauer, Präsidentin des Bundesdenkmalamts.
Wenn es Objekte sind, die für den österreichischen Kulturbestand wichtig sind und unverzichtbar sind, dann können wir es für die Ausfuhr sperren, mit Ausnahme, wenn es berücksichtigungswürdige Gründe gibt.
Wenn also zum Beispiel festgestellt wird, dass ein Werk geraubt worden war, muss es dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden. Zudem muss das Werk einen bestimmten Wert erreichen. Die Ausfuhr eines Ölgemäldes ist beispielsweise erst ab einem Wert von 150.000 Euro genehmigungspflichtig. Und wann ist nun ein Bild wichtig für den österreichischen Kulturbestand? Barbara Neubauer.
Die Bilder müssten entweder eine sehr lange Tradition auf der einen Seite in Österreich haben, in einem Museum, in einer hiesigen Sammlung, in einer ausgewiesenen Sammlung, oder sie müssten sozusagen für die österreichische Geschichte wichtig sein. Also das ist schon sehr, sehr speziell.
Im Fall der Sammlung Gurlitt hieße das, wären zum Beispiel Werke von Klimt oder Schiele darunter, lege der Verdacht nahe, dass es sich um österreichisches Kulturgut handelt. Für die Salzburger Bilder hat das Bundesdenkmalamt nun eine befristete Ausfuhr genehmigt bis Ende 2016. Anwalt Bernhard Heinz, der selbst auch Kunstsammler ist, geht davon aus, dass die Ausfuhr schließlich auch unbefristet gewährt werden wird und die Bilder, mit Ausnahme der geraubten Werke, nach Bern kommen werden.
Es ist in der gesamten Sammlung Gurlitt kein einziger österreichischer Künstler, also jedenfalls nicht im österreichischen Fundus, und damit ist eigentlich der Bezug zu österreichischem Kulturgut nicht gegeben. Und daher rechne ich eigentlich relativ fix, dass hier die auch endgültige Ausfuhrbewilligung erteilt wird.
Anders sieht das Alfred Weidinger, Vizedirektor der österreichischen Galerie Belvedere.
Ich denke, nachdem kein Monet mit einer derartigen Darstellung und auch kein Cézanne mit einer derartigen Darstellung in österreichischen Museen vorhanden sind, also würde man davon ausgehen, dass das sehr wohl zu hinterfragen ist. Also so einfach kann es ja dann doch nicht wieder sein.
Rein juristisch könnte es also sein, dass die Werke, obwohl das Kunstmuseum Bern Alleinerbe ist, in Österreich verbleiben. Bern wäre zwar Besitzer, hätte aber eigentlich nur die Möglichkeiten, die Bilder zu verleihen oder sie zu verkaufen. Dem Vernehmen nach wird dieser Fall aber nicht eintreten. Die Bilder aus der Salzburger Gurlitt-Sammlung werden also mit hoher Wahrscheinlichkeit im Kunstmuseum Bern ankommen.
Weihnachten naht und bei den Kindern steigt die Vorfreude, vor allem auf die Geschenke. Warum warten, denkt sich manch eines, wenn doch die Geschenke schon bunt verpackt unter dem Bett im Elternschlafzimmer liegen. Ja, es ist schon vorgekommen, dass Kinder Geschenke vor Weihnachten ausgepackt haben, weil sie nicht warten konnten. ob jemand geduldig warten kann oder seinen Bedürfnissen stets sofort nachgeben muss, das ist Gegenstand eines der bekanntesten Experimente der Psychologie, des sogenannten Marshmallow-Experiments. Sarah Herwig.
Ein Kind sitzt am Tisch. Von einer Versuchsleiterin erhält es ein Marshmallow, also ein Stück luftig-klebrige Zuckermasse. Wenn das Kind mit Essen wartet, bis die Versuchsleiterin einige Zeit später zurückkehrt, bekommt es ein zweites Marshmallow. Wenn es der Versuchung nicht widerstehen kann, bleibt es bei dem einen. Der Deal? Entweder ein kleines Vergnügen sofort oder ein großes später.
Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one. So then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay?
Okay.
All right.
Was dann folgt, man ahnt es. Die Qualen der süßen Versuchung. Im Internet gibt es Videos, die die Kinder während der Wartezeit zeigen. Es ist ein sich winden und seufzen. Verschiedene Strategien kommen zur Anwendung. Das Marshmallow wird mal schnell mit der Nase angestupst. Ah, der süße Duft. Der Blick wird abgewandt und es wird blind abgetastet, dann mit dem Fingernagel ein Stück abgeknipst. Nur mal ein bisschen probieren, merkt ja keiner, wenn da die Kamera nicht wäre. Oder es wird gleich der ganze zuckrige Klumpen in den Mund gesteckt, dann aber gleich wieder rausgenommen. Manche Marshmallows sind kaum wieder zu erkennen, wenn die Versuchsleiterin nach einigen Minuten zurückkommt. Das Experiment fand in den 60er Jahren statt an der Stanford-Universität. Entwickelt hat es der Psychologe Walter Mischel. Es zeigt, ob ein Kind dazu fähig ist, eine Belohnung aufzuschieben. Und es zeigt noch mehr. Der Umgang mit dem kleinen, süßen, klebrigen Ding sagt etwas über die Zukunft des Kindes aus. In Nachfolgestudien, Jahre später, befragte Walter Mischel nämlich die inzwischen erwachsenen Versuchspersonen nach ihren Lebensumständen. Und es stellte sich heraus, wer damals beim Test hatte warten können, war beruflich und sozial erfolgreicher. Die Geduldigen hatten später mehr Selbstbewusstsein und konnten besser mit Stress umgehen. Ich will alles und ich will es jetzt. Das Motto der Konsum- und Kreditkultur scheint darauf hinzudeuten, dass unsere Gesellschaft im Marshmallow-Test versagt hätte. Aber wen wundert's, wenn die Werbung uns täglich eintrichtert, du brauchst das, sofort. Dem können wir jetzt entgegenhalten. Warten zahlt sich aus. Das ist sogar psychologisch erwiesen.
Jetzt zu einem großen Dichter der arabischen Welt. Er ist vielleicht der bedeutendste Autor der arabischen Welt, Ali Ahmad Said, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Adonis. Adonis' Lebenstraum war und ist die Renaissance der weltoffenen arabischen Kultur, David Vogel.
Es ist ja eigentlich gar nicht so lange her, da war das öffentliche Leben in muslimischen Ländern um einiges offener, nicht überall, aber doch mehr als heute. Frauen bewegten sich zum Beispiel in Afghanistan oder im Irak frei. Sie trugen, wenn sie wollten, schöne Kostüme, studierten, waren Singles. Heute ist das natürlich nicht immer noch möglich, aber vieles geschieht unsichtbarer, versteckter, verschleierter. Und das wiederum ist für Adonis ein Albtraum. Adonis lebt in der Weltstadt Paris, in einem Wolkenkratzer in La Défense, und dort hat ihn Zeit Literaturredaktorin Iris Radisch besucht und ihn zum angeblichen Untergang des Morgenlandes befragt. Adonis Stimmungslage ist vorsichtig formuliert betrübt. Zitat: Meine Generation träumte von einer Wende, von einer Trennung von Religion und Staat. Meine Heimat Syrien ist vollkommen zerstört, für nichts und wieder nichts. Adonis ist unterdessen ein alter Mann geworden, 84 Jahre alt. Seine Gedanken zu den Entwicklungen im arabischen Raum sind pessimistisch, melancholisch und nicht immer ganz druckreif, da sie doch einige Verschwörungstheorien bedienen und er dem Westen happige Vorwürfe macht. Die Zeit druckt seine Aussagen und es ist tatsächlich ein lesenswertes Interview geworden. Da wird der Schmerz eines säkularen Dichters, der im französischen Exil auf sein Lebensende wartet, fassbar. Auf die Frage, wann dieser Albtraum in der arabischen Welt denn aufhören würde, antwortet er: gar nicht. Es wird einen 900-jährigen Krieg geben, einen Krieg zwischen den Muslimen mit dem einzigen Ziel, die innere Kraft des Islams völlig zu zerstören. Adonis heute in der neuen Ausgabe der Zeit.
ADHS. An dieser Krankheit scheiden sich die Geister schon seit Jahren. Warum ist das Zappel-Philipp-Syndrom bei uns im Westen ein so großes Thema und in Asien kennt man es kaum?
Diese Frage geht heute der deutsche Literaturwissenschaftler Manfred Schneider in der Neuen Zürcher Zeitung nach. Bei 5 von 100 Kindern wird heute in der amerikanischen und europäischen Population ADHS diagnostiziert. Als Manfred Schneider als 6-Jähriger sein Zeugnis erhielt, stand bei ihm: kann sich nicht recht in die Schulordnung einfügen oder stört viel. Heute ist Manfred Schneider Professor an der Ruhr-Universität in Bochum. Manfred Schneider verharmlost ADHS nicht, aber er kritisiert das Tempo und letztendlich die Ungenauigkeit bei der Diagnose der Krankheit. Da spiele der Druck der Pharmaindustrie mit, die wenig Mühe habe, bei Eltern und Lehrern Befürwortern zu finden. Manfred Schneider gelingt es in seinem Artikel aufzuzeigen, dass jede Epoche seine eigene Modekrankheit hatte, seine kulturelle Pandemie. Im 18. Jahrhundert sei es für jeden Intellektuellen Ehrensache gewesen, an der Melancholie zu leiden. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts stieg dann die Hysterie zur weiblichen Modekrankheit empor. Heute gäbe es um ADHS einen literarischen Kult, meint Manfred Schneider in seinem Gastbeitrag bei der NZZ, einen Kult, der hierzulande zu wenig hinterfragt werde. Zitat: die Welt, die besorgt und bisweilen verständnislos nach Afrika und auf die Ebola-Epidemie blickt, sollte auch wieder zurückblicken und sich eingestehen, dass es kulturelle Pandemien gibt.
100 Sekunden Wissen.
Manchmal stolpert man über Wörter, welche die Fantasie anregen, Begriffe, die neue Welten erschließen. Und dann stellt sich heraus, dass sie tatsächlich etwas ganz anderes bezeichnen. Oder was stellen Sie sich zum Beispiel unter Superomniphobie vor? Das klären wir in 100 Sekunden Wissen mit Michael Sennhauser.
Phobien kennen wir alle. Phobien sind Ängste, psychologisch gesehen rationale oder auch irrationale, etwa die Agoraphobie, die Angst vor großen offenen Plätzen. Oder ihr Gegenteil, die Klaustrophobie, die Angst vor kleinen geschlossenen Räumen. Rein wortgeschichtlich müsste man sich demnach unter einer Omniphobie ganz wörtlich eine Angst vor allem vorstellen. Und unter einer Superomniphobie die Überangst vor allem. Das wäre dann wohl die Angst schlechthin, die abstrakte, unüberwindliche, irrationalste und schlimmste von allen. Zum Glück stammt der Begriff Superomniphobie nicht aus der Psychologie, sondern für einmal aus der Physik. Als Phobie bezeichnet man hier den Abstoßungseffekt. Oberflächen, an denen nichts haften bleibt, die alles abstoßen, die nennt man omniphob. Zu ihnen gehört zum Beispiel das Polytetrafluorethylen, besser bekannt unter seinem Markennamen Teflon. Aber selbst mit Teflon können sich chemisch verwandte Flüssigkeiten unter Umständen noch verbinden. Nun aber hat ein kalifornisches Forscherteam eine neue Oberflächenstruktur entwickelt, eine nanotechnologische. Im Prinzip wird hier die Oberfläche eines Materials strukturiert mit Millionen mikroskopischer Nagelköpfchen. Von diesen und der unter ihnen sitzenden Luftschicht perlt nun wirklich jede Flüssigkeit einfach ab. Und darum nennen die Forscher diese neue Oberflächenstruktur, die sich auf Glas, Metall oder auch Polymere applizieren lässt, nun zu Recht superomniphob.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.